willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 2. April und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr mit reinhört und heute auch wieder dabei seid. Ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus 5. Mose die Kapitel 21 und 22. Reinigung im Fall eines ungeklärten Mordes. Angenommen, in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gibt, wird jemand ermordet auf einem Feld aufgefunden und es kann nicht aufgeklärt werden, wer den Mord begangen hat. In diesem Fall sollen eure führenden Männer und Richter dorthin gehen und feststellen, welches die nächstgelegene Stadt ist. Die Ältesten dieser Stadt sollen eine junge Kuh nehmen, die noch nie in ein Joch gespannt wurde oder sonstige Arbeiten verrichtet hat. Diese sollen die Kuh in ein Bachtal führen, in dem weder gepflügt noch gesät wird. Dort sollen sie ihr das Genick brechen. Dann sollen die levitischen Priester vortreten, denn der Herr, euer Gott, hat sie erwählt, vor ihm zu dienen und im Namen des Herrn zu segnen. Außerdem sollen sie in allen Rechtsstreitigkeiten und bei allen Gewaltverbrechen ein Urteil fällen. Die Ältesten jener Stadt, die dem Fundort des Ermordeten am nächsten liegt, sollen nun über der Kuh, deren Genick gebrochen wurde, ihre Hände waschen. Dann sollen sie sagen: Wir haben diesen Mann nicht umgebracht und wir waren auch nicht Zeugen der Tat. O Herr, vergib deinem Volk, den Israeliten, die du befreit hast. Gib ihnen nicht die Schuld an dem Tod eines unschuldigen Menschen. Auf diese Weise sollen sie von der Schuld des Mordes befreit werden. Wenn ihr diese Anweisungen befolgt, tut ihr, was in den Augen des Herrn richtig ist. So werdet ihr euer Volk von der Schuld an dem Mord reinigen. Die Heirat mit einer Kriegsgefangenen. Angenommen, ihr zieht gegen eure Feinde in den Krieg und der Herr, euer Gott, gibt sie in eure Hände und ihr macht Gefangene. Dann kann es sein, dass einer von euch unter den Gefangenen eine schöne Frau sieht, sich in sie verliebt und sie heiraten will. In diesem Fall soll er sie mit in sein Haus nehmen. Dort soll sie sich den Kopf scheren, ihre Nägel schneiden, die Kleider ihrer Gefangenschaft ausziehen und neue Kleider anziehen. Sie soll in seinem Haus bleiben und einen Monat lang um ihre Eltern trauern. Danach kann er sie heiraten und sie soll seine Frau sein. Wenn sie ihm dann nicht mehr gefällt, muss er sie gehen lassen, wohin sie will. Er darf sie nicht verkaufen und auch nicht wie eine Sklavin behandeln, denn er hat sie gegen ihren Willen zur Frau genommen. Die Rechte der Erstgeborenen. Angenommen, ein Mann hat zwei Frauen und liebt nur die eine, die andere aber nicht. Beide jedoch haben ihm einen Sohn geboren und der erstgeborene Sohn stammt von der Frau, die er nicht liebt. Wenn dieser Mann seinen Besitz als Erbe unter seinen Söhnen aufteilt, darf er den Sohn der geliebten Frau nicht als Erstgeborenen behandeln, denn der Sohn der ungeliebten Frau ist eigentlich der Erstgeborene. Er muss seinem ältesten Sohn, den er zuerst zeugte und dem das Recht des Erstgeborenen zusteht, anerkennen und ihm den doppelten Anteil seines Besitzes vererben, auch wenn dieser der Sohn der ungeliebten Frau ist. Der Umgang mit einem rebellischen Sohn. Angenommen, ein Mann hat einen unbelehrbaren, eigensinnigen Sohn, der seinen Eltern nicht gehorchen will, nicht einmal, wenn sie ihn deswegen bestrafen. In diesem Fall sollen die Eltern ihren Sohn packen und vor die Ältesten der Stadt zum Gerichtsplatz am Tor bringen. Sie sollen erklären: Unser Sohn ist unbelehrbar und eigensinnig und weigert sich, uns zu gehorchen. Er ist ein Fresser und Säufer. Daraufhin sollen alle Männer dieser Stadt ihn zu Tode steinigen. Auf diese Weise sollt ihr das Böse bei euch beseitigen. Alle Israeliten sollen davon hören, damit sie abgeschreckt werden. Verschiedene Vorschriften. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, und der Tote nach seiner Hinrichtung an einen Baum gehängt wurde, dürft ihr den Leichnam nicht über Nacht an dem Baum hängen lassen. Ihr sollt ihn noch am selben Tag bestatten, denn ein auf diese Weise Aufgehängter ist von Gott verflucht. Verunreinigt nicht das Land, das der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gibt. Wenn ihr seht, dass ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege von einem eurer Landsleute entlaufen ist, dann überlasst es nicht seinem Schicksal, sondern bringt das Tier zurück. Falls der Besitzer nicht in eurer Nähe wohnt oder ihr nicht wisst, wem das Tier gehört, behaltet es bei euch, bis der Besitzer nach ihm sucht. Dann sollt ihr es ihm zurückgeben. Genauso sollt ihr vorgehen, wenn einer eurer Landsleute einen Esel, ein Kleidungsstück oder sonst etwas verloren hat und ihr es findet. Verweigert keinem eure Hilfe. Wenn ihr seht, wie ein Esel oder ein Rind von einem eurer Landsleute auf der Straße stürzt, dann geht nicht einfach weiter, sondern helft dem Tier mit ihm zusammen wieder auf die Beine. Eine Frau darf keine Männerkleidung tragen und ein Mann soll keine Frauenkleidung anziehen. Der Herr, euer Gott, verabscheut Menschen, die das tun. Wenn ihr unterwegs auf dem Boden oder in einem Baum ein Vogelnest findet, in dem junge Vögel oder Eier mit der Vogelmutter sind, dann sollt ihr nicht die Mutter zusammen mit den Jungen nehmen. Die Jungen dürft ihr nehmen, die Mutter sollt ihr aber fliegen lassen. Dann wird es euch gut gehen und ihr werdet lange leben. Wenn ihr ein Haus baut, sollt ihr das Flachdach mit einem Geländer sichern, sonst würdet ihr euch schuldig machen, falls jemand von eurem Dach stürzt. Pflanzt in eurem Weinberg außer den Weinstöcken nichts anderes, sonst fällt der ganze Ertrag, sowohl die Trauben als auch die anderen Früchte, die ihr gepflanzt habt, dem Heiligtum zu. Spannt nicht einen Rind und einen Esel zusammen vor den Flug. Tragt keine Kleidung, in der Wolle und Leinen zusammengewebt sind. Bringt an den vier Zipfeln eurer Obergewänder Quasten an. Schutz vor übler Nachrede und Vergewaltigung. Angenommen, ein Mann heiratet eine Frau und schläft mit ihr. Nach einiger Zeit gefällt sie ihm aber nicht mehr und er verbreitet ein böses Gerücht über sie, indem er behauptet, ich habe diese Frau geheiratet. Als ich aber mit ihr geschlafen habe, stellte ich fest, dass sie keine Jungfrau mehr war. Dann sollen die Eltern der Frau zu den Ältesten der Stadt gehen und ihnen den Beweis ihrer Jungfräulichkeit zeigen. Ihr Vater soll zu den Ältesten sagen, ich habe meine Tochter diesem Mann zur Frau gegeben und jetzt gefällt sie ihm nicht mehr. Deshalb verleumdet er sie und behauptet, deine Tochter war bei unserer Hochzeit keine Jungfrau mehr. Doch hier ist der Beweis für die Jungfräulichkeit meiner Tochter. Sie sollen das Kleid vor den Ältesten der Stadt ausbreiten. Daraufhin sollen die Richter den Mann ergreifen und ihn bestrafen. Er muss dem Vater der Frau eine Strafe von 100 Schekel Silber zahlen, die ihm die Ältesten auferlegen sollen. Danach bleibt sie seine Frau und er darf sich nie von ihr scheiden lassen. Angenommen jedoch, die Anschuldigungen des Mannes sind wahr und die Frau war tatsächlich keine Jungfrau mehr. In diesem Fall sollen die Ältesten die Frau vor die Tür ihres Elternhauses bringen und die Männer der Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Sie hat etwas Schändliches in Israel getan, weil sie sich im Haus ihres Vaters wie eine Hure verhalten hat. Auf diese Weise sollt ihr das Böse aus eurer Mitte entfernen. Wenn herauskommt, dass ein Mann mit der Frau eines anderen schläft, sollen sowohl der Mann als auch die Frau mit dem Tod bestraft werden. Auf diese Weise sollt ihr das Böse aus Israel beseitigen. Wenn ein Mann in einer Stadt ein verlobtes Mädchen trifft, das noch Jungfrau ist und mit ihr schläft, sollt ihr die beiden vor das Stadttor bringen und zu Tode steinigen. Das Mädchen ist schuldig, weil sie nicht um Hilfe gerufen hat. Der Mann muss sterben, weil er mit einer Frau geschlafen hat, die einem anderen Mann versprochen war. Auf diese Weise sollt ihr das Böse bei euch beseitigen. Hat der Mann das verlobte Mädchen jedoch auf dem Feld vergewaltigt, soll nur der Mann mit dem Tod bestraft werden. Der jungen Frau sollt ihr nichts tun, sie hat kein Verbrechen begangen, auf das die Todesstrafe steht. Dieser Fall ähnelt dem, bei dem jemand einen anderen angreift und umbringt. Der Mann hat sie draußen auf dem Feld vergewaltigt und als sie um Hilfe gerufen hat, war niemand da, der ihr hätte helfen können. Wenn ein Mann ein Mädchen, das noch nicht verlobt ist, verführt und mit ihr schläft und sie dabei ertappt werden, soll er ihrem Vater 50 Schekel Silber bezahlen. Dann soll er das Mädchen heiraten, weil er mit ihr geschlafen hat und darf sich nie von ihr scheiden lassen. Aus der Übersetzung das Buch, Markus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 1 bis 29. Die Herrlichkeit von Jesus. Jesus sagte zu ihnen: Klar und deutlich sage ich, dass einige von denen, die hier stehen, den Tod nicht zu Gesicht bekommen werden, bevor sie nicht erlebt haben, wie die neue Wirklichkeit Gottes in Kraft zu ihnen kommt. Nach 6 Tagen nahm Jesus dann Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und führte sie auf einen sehr hohen Berg, sie ganz allein. Dort änderte sich vor ihren Augen sein Aussehen völlig. Seine Kleidung wurde strahlend hell, so weiß, wie es kein Bleicher auf der Erde machen kann. Dann bekamen sie Elia zu Gesicht, zusammen mit Mose, die beide mit Jesus im Gespräch waren. Da ergriff Petrus das Wort und sagte zu Jesus: Meister, es ist gut für uns hier zu sein, wir können ja 3 Hütten bauen, für dich eine, für Moses eine und eine für Elia. Dabei wusste er gar nicht, was er da sagte, die 3 waren nämlich von Furcht gepackt. Da entstand eine Wolke, die sie umhüllte. Eine Stimme kam aus der Wolke. Dieser ist mein Sohn, auf dem meine ganze Liebe ruht, auf ihn sollt ihr hören. Plötzlich war es so, als sie umherblickten, sahen sie bei sich niemand außer Jesus allein. Als sie vom Berg hinabstiegen, wies er sie an, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er, der Menschensohn, von den Toten auferstehen würde. Diese Aussage merkten sie sich und diskutierten miteinander. Was bedeutet das, von den Toten auferstehen? Dann befragten sie Jesus. Die Theologen sagen doch, dass zuerst Elia kommen muss. Da sagte Jesus: Es stimmt, dass Elia zuerst kommt, um alles wieder zurechtzurücken. Und was steht noch im Gottesbuch geschrieben? Auch, dass der Menschensohn viel erleiden und gering geachtet werden muss. Doch dazu sage ich euch, Elia ist ja gekommen. Da haben sie ihm alles angetan, was sie wollten, so wie es in Gottes Buch über ihn aufgeschrieben ist. Alles ist möglich. Als sie zu den anderen Gefährten von Jesus kamen, sahen sie dort eine große Menschenmenge um sie herum. Außerdem waren da Theologen, die mit ihnen diskutierten. Direkt, als die gesamte Volksmenge Jesus erblickte, wurden sie sehr erstaunt und kamen sofort herbeigelaufen und begrüßten ihn. Da fragte Jesus sie: Worüber streitet ihr mit ihnen? Da ergriff ein Mann aus der Menge das Wort und sagte: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, denn er ist von einem Geist beherrscht, der ihn unfähig macht zu sprechen. Und immer, wenn der Geist ihn erfasst, da zerrt er ihn hin und her und er schreit und er knirscht mit den Zähnen und dann wird er ganz starr und unbeweglich. Ich habe deinen Schülern gesagt, sie sollen den bösen Geist vertreiben, aber sie waren dazu nicht in der Lage. Da sagte Jesus: Was für Menschen ohne Vertrauen seid ihr doch? Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich es noch bei euch aushalten? Bringt den Jungen zu mir. Da brachten sie ihn zu Jesus. Als er ihn erblickte, zerrte der Geist ihn hin und her. Der Junge fiel auf die Erde, wälzte sich herum und hatte Schaum vor dem Mund. Jesus fragte den Vater des Jungen: Wie lange geschieht das schon so mit ihm? Der antwortete: Von Kindheit an. Oft wirft er ihn ins Feuer hinein oder auch ins Wasser, um ihn umzubringen. Doch wenn du irgendetwas tun kannst, dann erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus sagte zu ihm: Du sagst, wenn du kannst. Alles ist möglich dem, der vertraut. Im selben Augenblick schrie der Vater des Jungen auf: Ich vertraue, steh mir bei gegen meinen Unglauben. Als Jesus sah, dass die Volksmenge herbeigelaufen kam, wies er den gottwidrigen Geist zurecht und sagte: Du sprachloser und gehörloser Geist, ich befehle dir, komm aus ihm heraus und geh nie wieder in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn hin und her. Dann kam er aus dem Jungen heraus. Der lag wie tot da, so dass viele meinten, dass er gestorben wäre. Doch Jesus ergriff seine Hand und zog ihn zu sich hoch. Da stand der Junge wieder auf. Als sie dann in ein Haus hineingingen, fragten seine Schüler Jesus, als sie allein mit ihm waren: Warum konnten wir den Geist nicht vertreiben? Jesus antwortete ihnen: Diese besondere Art lässt sich durch nichts aus einem Menschen vertreiben, als nur durch Gebet. Aus der Übersetzung das Buch, Psalm 74. Gebet beim Angriff der Feinde, ein Maskil von Asaf. Warum, Gott, hast du uns für immer verstoßen? Warum lodert dein Zorn gegen die Schafe auf deiner Weide? Denke doch an deine Gemeinde, die du dir in der Urzeit zum Eigentum gemacht hast. Du hast einen Volksstamm freigekauft als deinen Erbbesitz. Denke doch an den Berg Zion, wo du deine Wohnstatt hast. Lenke deine Schritte zu den Trümmern, die schon seit langer Zeit daliegen. Das alles hat der Feind im Heiligtum zerstört. Deine Widersacher brüllten laut an dem Ort, wo man dir begegnen konnte. Überall richteten sie ihre Feldzeichen auf. Es war, als ob sie mit erhobenen Äxten im Waldesdickicht um sich schlügen. Ja, jetzt zerschlagen sie das gesamte Schnitzwerk mit ihren Beilen und Hacken. Dein Heiligtum haben sie mit Feuer verbrannt. Bis auf den Grund entweihten sie den Ort, an dem dein Name wohnt. In ihren Herzen nahmen sie sich vor, wir wollen sie alle zugrunde richten. Sie verbrannten alle Gottesorte im Land. Unsere Gedenkorte konnten wir nicht mehr sehen. Es gibt keinen Propheten mehr und niemand ist unter uns, der weiß, wie lange das noch so geht. Bis wann, Gott, soll der Unterdrücker noch spotten? Soll der Feind deinen Namen für immer verhöhnen? Warum hältst du deine Hand zurück? Ja, zieh deine Rechte aus deinem Gewand und handle schnell. Ja, Gott ist mein König von Urzeiten her. Er ist es, der große Rettung bewirkt, mitten auf der Erde. In deiner Macht hast du das Meer aufgewühlt. Du hast die Köpfe der Seeungeheuer im Meer zerschmettert. Du hast die Häupter des Leviathan in Stücke gehauen. Du hast ihn den Wüstentieren zum Fraß vorgeworfen. Wasserquellen und Bäche hast du hervorgebracht. Du hast die wasserreichen Ströme vertrocknen lassen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Sonne und Sterne hast du erschaffen. Du hast die Grenzen der Erde festgesetzt. Sommer und Winter hast du festgelegt. Denke doch daran, wie der Feind lästert, Herr. Ja, die Menschen ohne Verstand verhöhnen deinen Namen. Liefere doch das Leben deiner Turteltaube nicht den wilden Tieren aus. Das Leben deines unterdrückten Volkes vergiss nicht für immer. Denke doch an deinen Bund, denn die dunklen Schlupfwinkel des Landes sind nichts als Orte voller Gewalt. Lass doch die Unterdrückten nicht beschämt davongehen. Die Armen und Elenden sollen deinen Namen preisen. Steh auf, Gott, und setze dich für deine Sache ein. Denke daran, wie die unverständigen Menschen dich Tag für Tag verhöhnen. Vergiss nicht das Geschrei deiner Widersacher, das ständige Gebrüll derer, die sich gegen dich erheben. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Sprüche 12, Vers 11. Wer hart arbeitet, hat genug zu essen. Nur dumme Menschen vertun ihre Zeit. Soweit der Bibeltext für heute. Die Losung steht in 2. Mose 13, Vers 18. Gott ließ das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Und aus Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Samstag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.